Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de und wir schauen auf das Abu Dhabi HSBC Championship zurück, auf den Sieg von Tommy Fleetwood. Der Titelverteidiger also auch in diesem Jahr erfolgreich gewesen. Die erste erfolgreiche und die einzige erfolgreiche Titelverteidigung mit Ausnahme von Martin Keimer, dem das Ganze 2010, 2011 gelungen ist. Also Tommy Fleetwood trägt sich in diese illustre Liste ein, die jetzt aus zwei Mitgliedern besteht. Tommy Fleetwood gewinnt mit minus 22 vor Ross Fischer, der liegt bei minus 20 nach vier Runden, und den geteilten Dritten Matthew Fitzpatrick und Rory McIlroy, die beide auf minus 18 kommen. Thomas Peters, der Führende nach der zweiten und dritten Runde, der fiel am Ende ein bisschen aus dem Sattel, kam mit einer 72 ins Clubhaus und wurde geteilter Fünfter zusammen mit Chris Paisley, dem Vorwochengewinner, also der Mann, der in Südafrika noch gewonnen hat. Bei uns ist unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir gucken mal auf dieses Turnier zurück und auf Tommy Fleetwoods Leistung, Desiree, die vor allen Dingen auf der Backnine gestern wieder bärenstark war. Eine 65 insgesamt gespielt, aber allein 7 Birdies auf den 9 Löchern der Backnine.
Das ist eine reife Leistung, ja. Und generell, wenn du dir seine Turnierscore-Karte allein anguckst, hast du genau 2 blaue Pünktchen und blau heißt Bogey. Alles andere sind Birdies. Also er hat eine unglaublich konstante Leistung generell erbracht. War am Donnerstag und Samstag schon komplett Bogey-frei. Am Freitag mal ein klitzekleines Bogey und dasselbe auch noch am Sonntag dann an der 6. Aber die Backnine, die er dann hingelegt hat, waren wirklich fantastisch. Und letztendlich war dann Loch 12 der Wendepunkt, muss man sagen. Er hat schon auf der 10 wieder ein Birdie gespielt und an der 12 war eben dann die Chance da, wirklich aufzuholen auf Ross Fischer, der dadurch in Führung lag. Und da hat eben Fleetwood wirklich ein ganz, ganz tolles Birdie gespielt und Ross Fischer leider wirklich nur zum Bogey einlochen können. Und dann ging es so dahin und Fleetwood ist dann, also war wirklich on fire, das kann man nicht anders nennen, und hat dann einen Birdie nach dem anderen gespielt.
Und was war das Wichtigste an Tommy Fleetwoods Spiel in dieser Woche? Das war das Driving. Das war wirklich ausgesprochen gut. Sein Caddy hat sogar vom besten Driving gesprochen, was er bei Fleetwood jemals gesehen hat. Und auch Tommy Fleetwood konnte das im Gespräch mit der European Tour so in etwa unterschreiben.
Yeah, big time. It is where sort of my strengths lie. It's important for my game that I drive it well. But today, I don't think I realised how well I drove it today, but I don't think I hit it out of position sort of hardly ever. Sit like 14, 16, 17 and 18, the drives there were just, looking back on them, they were proper shots. I'm really, really happy that they went down the fairway.
Ja, und so hat's dann eben am Ende auch zum Sieg für ihn gereicht. Wie gesagt, eine 65er-Runde zum Abschluss einer Woche, die schon wirklich speziell war. Und auch dazu hat er sich geäußert, denn Tommy Fleetwood, der hatte ja in dieser Woche auch noch Geburtstag.
It's very good, yeah. I think for me and for who I was working with, I think it was just important that we carried on going forward. It's all well and good having a great year and it was the best year of my life. But we wanted to keep pushing. Like I say, I always want to know where my potential will take me, but wanted to keep pushing and make sure that we kept improving. And it was important to do that. And this week just feels like it's another step along the way, hopefully.
Wichtig, dass man sich verbessert, und er möchte es natürlich noch weiter. Desiree, letztes Jahr ja schon ein herausragendes Jahr und jetzt geht's offensichtlich so weiter.
Ja, ist ja auch gut, dass er jetzt wieder absolut in Topform ist, nachdem ja die, ich würde sagen, nervliche Anspannung, die ja dem Race to Dubai dann doch zu spüren war und die ihn dann so am Ende der Saison hat so ein bisschen leistungstechnisch abfallen lassen, nachdem dann dieses Ding dann trotzdem noch irgendwie gewonnen wurde und er das Race to Dubai erringen konnte, beziehungsweise eigentlich hat es ja Justin Rose ihm ermöglicht, ist jetzt, glaube ich, diese Hürde einfach weg. Das hat er jetzt, das kann ihm keiner mehr nehmen. Und jetzt ist wirklich die Form ganz, ganz großartig bei ihm. Freut mich sehr, ihn so zu sehen. Wir steuern ja auch auf den Ryder Cup zu. Und vor allen Dingen, man muss auch sehen, wir haben bei dem Turnier, das hat Thomas Björn nämlich auch entzückt getwittert, wir haben 10 der Eurasia Cup Spieler unter den Top 20 in der Ergebnisliste des Turniers. Also er sagt halt auch, das hat denen offensichtlich nicht schlecht getan, dahin gefahren zu sein. Und vor allen Dingen ist natürlich immer, also ich werde, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate damit langweilen, aber klar hat jeder schon so ein Auge auf ein potenzielles Ryder Cup Team und da freut man sich über jede gute Leistung eines potenziellen Spielers. Und bei Tommy Fleetwood, wenn der jetzt da auf dem Level bleibt, ist jetzt wirklich gar kein Thema und ich freue mich, dass er da jetzt zu seiner Konstanz zurückgefunden hat, die er ja letztes Jahr durchaus hatte, aber eben nicht in den letzten paar Turnieren.
Ross Fischer, der hatte am Ende eine 69. Es hat daher nicht ganz gereicht für ihn mit seinem Turniersieg. Der war ein bisschen enttäuscht hinterher, aber absolut auch fair in der Gratulation. Er ist ja auch einer von denen, die beim Eurasia Cup mit dabei waren. Ross Fischer, ein bisschen enttäuscht, aber nicht enttäuschend.
Ja, enttäuscht zu Recht. Das ist halt ja, genau das, was dann immer über Sieg und Niederlage ist es ja nicht, aber eben nur Platz 2 entscheidet. Er hat eben die Back 9 einfach nicht gut gespielt. Er ist schon mit einem Bogey in die Back 9 gestartet an der 10. Und insofern ist es dann einfach schwierig, dann natürlich Tommy Fleetwood in Schach zu halten, der da einen Birdie nach dem anderen rausfeuert. Also bei Ross Fischer hatte ich den Eindruck, dass er sich da wirklich quasi hat von beeindrucken lassen, dass Tommy Fleetwood da so davongezogen ist. Und der hat ja nun wirklich auch einen tollen Turnierverlauf, hatte auch eine tolle Front 9 am Sonntag mit einem Eagle an der 2 schon gleich mal begonnen. Also da sah alles danach aus, dass Ross Fischer da richtig davonzieht. Und dann die Back 9, 2 Bogies, ein Birdie, das ist halt definitiv nicht genug. Ist schade, ist so ein später Einbruch. Kann ich jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt nervlich bedingt war oder wie auch immer, aber er wird damit nicht zwingend zufrieden sein. Aber die verstehen sich halt alle gut. Das ist halt ein Team und dann, mein Gott, dann musst du halt, das ist doch ganz normal, dass du als Golfer dann Tommy Fleetwood zugestehen musst, dass er fantastisch gespielt hat und dass es halt mit deiner Leistung nur für einen zweiten Platz gereicht hat und das nur in Anführungszeichen, weil die Back Nine waren wirklich nicht toll von Ross Fischer und immerhin hat er damit den Rest des Feldes noch von sich halten können. Rory McIlroy und Matthew Fitzpatrick dann immer noch 2 Schläge entfernt. Das dokumentiert, was er für eine tolle Woche einfach gespielt hat. Ich meine, diese minus 17, die er schon mit in den Sonntag gebracht hat, das war halt einfach auch ein richtig guter Startpunkt.
Definitiv und ein guter Startpunkt für die neue Saison. Den gab's auch von Rory McIlroy, das hat er selber gesagt. Auch er hat fair gratuliert, hat aber auch gesagt, dass er selber sehr zufrieden mit seinem Spiel ist bei den Kollegen der European Tour.
Yeah, I mean, I felt I played a good front nine, 2 under par. I felt like that was really good in the conditions. You know, if I had a shot 2 under on the back nine, I thought that would have been good enough to at least get into a playoff. Obviously, Tommy had different ideas, so no, he played fantastically well. I have no complaints about how I played this week. I felt like I did everything I needed to. Just a better man won on the day.
Ja, der bessere Mann hat gewonnen, aber Rory McIlroy auch gut unterwegs. Also das ist auch für ihn nach dieser langen Pause, seit Oktober hat er ja nicht mehr gespielt, ein guter Start in die Saison gewesen.
Ja, und wahnsinnig wichtig. Also ich war sehr gespannt, wie er sich da jetzt präsentieren würde und wie sein Spiel so drauf ist, wie er so drauf ist. Und er hat da, finde ich, wirklich eine ganz, ganz klasse Leistung abgeliefert, sehr konstant auch. Natürlich ist es jetzt noch nicht der Rory McIlroy mit dem absolutesten Top-Ergebnis und einer ganz fantastischen Leistung. Aber er hat gezeigt, dass er wieder da ist und es heißt jetzt ja für ihn einfach in die Saison Ruhe reinzubringen, Konstanz reinzubringen, Verletzungen rauszuhalten und bei ihm gucken wir tatsächlich jetzt nicht auf den Ryder Cup, weil das ist, also solange er nicht tot umfällt, Nick Marte Wiesen, dass er da dabei ist. Bei ihm ist das Masters natürlich jetzt anstehend, auch jetzt ein paar Monate im Voraus blickend, aber der muss jetzt gucken, dass er in Wettkampfform kommt. In der ist er offensichtlich schon, er ist ja konkurrenzfähig, aber das ist trotzdem, da ist natürlich immer noch Luft nach oben, die Sonntags-70er-Runde Mai, also das kann er natürlich besser. Und ich freue mich trotzdem, dass er da jetzt unter den Top 3 ist und wirklich sich da gleich beim ersten Mal jetzt wieder gut etablieren konnte. Und ich glaube, das weiß er selbst auch, dass das wichtig ist und dass das ein gutes Ergebnis ist und dass er darauf aufbauen kann.
Ein leider am Ende nicht mehr gutes Ergebnis gab es für Martin Kaymer. Geteilter 27. ist er am Ende geworden, eine 71 auf der Schlussrunde gespielt mit 4 Bogies und das bei einem Turnier, was er eigentlich zu seinen Lieblingsturnieren zählt, wo er ja schon 3-mal gewonnen hat, wo er aber auch einen epochalen Einbruch mal erlebt hatte. Wir hatten euch in unserer Vorberichterstattung darauf nochmal hingewiesen, beziehungsweise daran erinnert. 2015 war es, als er einen 10-Schlag-Vorsprung nicht halten konnte und Gary Stahl am Ende vorbeiziehen lassen musste. Martin Kaymers Start in die Saison offenbart auch noch ein bisschen Rost.
Oh ja, also da ist noch nicht alles da, wo es hingehört. Das kannst du im Prinzip schon an den nackten Zahlen ablesen, aber es waren tatsächlich am Sonntag viel zu viele Bogies. Das fand ich wirklich super schade, dass er da, also schon allein auf den Frontline hat er ja 3 Bogies gespielt zwischen 5 und 9. Da ist das Ding dann auch schon weg. Also ich meine, es war jetzt nicht so, dass er zwingend Siegchancen gehabt hätte, natürlich, aber er ist jetzt nochmal 6 Plätze zurückgefallen mit dieser Sonntagsrunde. Hat zwar dann die Backline ganz gut gespielt, da waren dann 4 Birdies, auch im Schlussloch noch ein Birdie quasi gut abgeschlossen, wobei das Schlussloch hat er wirklich konsequent die ganze Woche über im Birdie und am Samstag sogar im Eagle gespielt. Also das war sein Freund definitiv, aber ja, es ist noch nicht da, wo es hingehört. Bei ihm ist es wirklich noch so ein bisschen Rost, das denke ich auch. Und ich würde mir jetzt halt wünschen, dass er den so ein bisschen abkratzen kann und dann jetzt auch besser in die Saison kommt. Er hat ja jetzt die Saisonvorbereitung ein bisschen anders gestaltet als sonst immer. War nicht in Arizona, sondern in Florida. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Saison für ihn verläuft, auch mit der Ausrichtung, also mit seiner Programmplanung, die er da hat, die durchaus natürlich auch in den USA auf der PGA Tour jetzt wieder mehr ausgerichtet ist, und sein großes Ziel, hat er ja immer formuliert, haben wir auch schon berichtet, ist natürlich das Ryder Cup Team, und dafür muss er noch einen Tick zulegen, finde ich.
Na, aber hat er ja auch noch ein paar Monate Zeit, um sich da das entsprechend in Szene zu setzen. Bisschen Rost also bei Kaymer. Was sagen wir denn zu Maximilian Kiefer und zu Marcel Siem? Kiefer -1, damit den Cut nach 2 Runden verpasst, 73 und 70er Runden gespielt, und bei Marcel Siem, da war es noch deutlich schlechter. 75 und 73 waren am Ende +4 und eben auch das Aus nach 2 Wochen. Wir werden gleich noch unseren Kollegen Uwe Ehrensmann hören, der vor Ort in Abu Dhabi bzw. jetzt in Dubai ist, dort für golfpost.de und meinsportradio.de die aktuellen Turniere verfolgt. Und der hatte dann auch eine Begegnung mit Marcel Siem und gemerkt, wie angefressen Marcel war. Also für die beiden anderen Deutschen, da sah es nicht gut aus.
Nee, kannst du so nicht sagen. Also das kann für Marcel Siem nicht der Anspruch sein, dass er so viele Bogies spielt und so, sagen wir mal, im Kontrast dazu einfach so wenige Birdies auf einem Platz, wo das einfach definitiv geht und wo er das auch spielen kann. Also er hat ja auch das Spiel dafür, also die theoretische Veranlagung. Aber also 2 Birdies am ersten Tag, 2 Birdies am zweiten Tag, und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Bogies man braucht, um dann auf +4 zu kommen. Also das ist halt einfach wirklich 5 Bogies am Turnierbeginntag. Es ist einfach, ja, schon mal so richtig schlecht. Er ist zwar in guter Gesellschaft da unten, also Ernie Els hat auch den Cut verpasst mit einem +4. Aber das kann ihn natürlich überhaupt nicht beruhigen, und also da muss noch irgendwie ein bisschen was passieren. Bei Maximilian Kiefer ist es ein bisschen unspektakulärer und ein bisschen knapper einfach mit dem verpassten Cut bei der -1. Das ist jetzt natürlich nicht so schlecht, aber er ist auch ganz schlecht ins Turnier gestartet, hat auf den ersten 4 Löchern gleich mal 3 Bogies gespielt am ersten Tag. Und da bist du dann halt auch erstmal bedient, und da hat er sich dann auch nicht mehr ganz rausspielen können. Und bei ihm die Backline auch deutlich besser jeweils an beiden Tagen, aber ja, also war jetzt einfach auch noch nicht genug. Wie gesagt, bei Maximilian Kiefer finde ich es nicht ganz so furchtbar, aber bei Marcel Siem ist es schon, also der hat Grund angefressen zu sein, sagen wir es mal so.
Also, und wir hören gleich den Kollegen Uwe Ehrensmann noch im Gespräch mit mir über das Turnier in Abu Dhabi und den kleinen Ausblick auf die nächste Woche in Dubai. Dort ist er nämlich schon 1,5 Stunden von Abu Dhabi entfernt mit dem Auto, dann schnell wieder zurückgefahren worden. Und da hört ihr auch gleich, dass die letzten Präparationen in Dubai noch gemacht werden, um das Turnier dann in dieser Woche entsprechend stark auszurichten. Gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und PGA Tour haben wir natürlich auch noch bei uns im Programm. Da ist dann Desiree wieder mit am Start.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50-Euro Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Abu Dhabi HSBC Championship, die sportliche Analyse, die haben wir eben mit der Kollegin Desiree Wolf vorgenommen. Jetzt sind wir vor Ort verbunden mit Uwe Ehrensmann, der begleitet für golfpost.de und meinsportradio.de in der nächsten Woche das nächste Turnier auf der European Tour in Dubai. Und der war gestern anderthalb Autostunden von Dubai entfernt, noch beim Finale in Abu Dhabi, hat dort Eindrücke einsammeln können, über die er jetzt mit uns hier noch sprechen wird in der Sendung. Uwe, erstmal schönen guten Tag und Grüße nach Dubai. Du hattest gestern nach der Runde noch Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Spieler zu sprechen, unter anderem mit Marcel Siem.
Der war allerdings sehr ungehalten. Ich habe mich kurz vorgestellt, dass ich für Golfpost und mein Sportradio aktuell berichte. Er hatte seine Kappe nicht dabei, hat sich sehr uncool verhalten.
Ganz im Gegensatz, wenn ich da kurz eingrätschen darf, zu denen, die an der Spitze am Ende lagen, Tommy Fleetwood zum Beispiel.
In der Tat, auch feine Gentlemen, so wie ich das selber aus meinem Golfsport, den ich ja auch seit 30 Jahren betreibe, persönlich kenne. Die Jungs waren zu allem bereit. Tommy Fleetwood, mega nett. Nicht nur, dass die letztendlich unglaubliche sportliche Leistungen erbringen, sondern sind auch zuvorkommend freundlich, für jede Frage offen, für jeden Interviewwunsch offen. Der Tommy Fleetwood hat mir letztendlich bei der Pressekonferenz noch meine Mediakarte hier signiert, was ich super nett fand von ihm. Dustin Johnson hat sich bereitwillig fotografieren lassen mit meiner Frau, die ist jetzt natürlich mega stolz. Martin Keimer habe ich noch erlebt auf der 18, wir sind gerade rechtzeitig gekommen. Er schien ganz gut drauf zu sein und hoffe, dass er hier halt neu angreift.
Du bist ja in der nächsten Woche auch in Dubai dann mit vor Ort und wirst das Ganze verfolgen. Ja, du hattest Marcel Siem angesprochen. Natürlich, der war so ein bisschen angefressen, sicherlich auch, weil er eben den Cut verpasst hat. Hast du von ihm irgendwas erfahren können, woran es aus seiner Sicht gelegen hat?
Also Marcel Siem und ich haben uns für heute kurz verabredet. Wie gesagt, weil er gestern aus seiner Sicht nicht das richtige Outfit dabei hatte. Vielleicht erstmal hier so ein bisschen ankommen musste nach dem frustrierenden Aus. Er hat hier wirklich mit zu den Letztplatzierten gezählt. Und das ist natürlich wirklich nicht schön für jeden Sportler. Das kennen wir ja alle. Wir sind für heute locker verabredet. Wenn ich auf ihn treffe, er kennt mich ja, gehe ich natürlich direkt auf ihn zu und frage ihn ein paar wichtige Sachen, die ich euch dann natürlich noch vor Ort mitteile. Richtig ist, dass ich quasi von heute an täglich das ganze Geschehen hier verfolge. Bin ja auch für Golfpost unterwegs, versorge deren Community, wobei es mir natürlich insbesondere um journalistische Tätigkeiten geht, Fotos, die ich entsprechend raushaue, gerne auch euch damit versorge, O-Töne einfange nach Möglichkeit, insbesondere von den deutschen Spielern. Werde mich da sehr ins Zeug legen, dass es auch klappt. Ja, und freue mich einfach auf eine coole Geschichte hier. Das Wetter, wie man sieht, ist natürlich sensationell. Wir schauen hier gerade die 1 entlang. Die Sponsoren, Mercedes, Omega, hinter mir die Mega-Hochhäuser. Also es ist einfach super geil hier und ich freue mich auf eine tolle Woche und bin komplett für euch dabei.
Abu Dhabi und Dubai, gerade mal anderthalb Autostunden auseinander. Du warst gestern eben in Abu Dhabi, bis jetzt in Dubai. Der Transfer, wie funktioniert die ganze Organisation vor Ort?
Ja, also es ist relativ einfach. Das gehört auch dazu. Wir haben uns hier einen Fahrer in unserem Hotel organisiert. Wir sind in einem einmaligen One and Only Mirage Resort, das ist hier Luftlinie 500 Meter, also ein paar fünf von hier entfernt, direkt am Wasser gelegen. Die haben uns einen Fahrer organisiert, der uns wirklich für relativ wenig Geld, das ist das Schöne und Interessante hier, der hat uns umgerechnet für, sagen wir mal, 150 Euro hin und zurück gefahren, hat die gesamte Zeit auf uns gewartet, hat sich natürlich dann noch ein stattliches Trinkgeld verdient. Das ist super organisiert und die Spieler ja sowieso mit ihrem eigenen Shuttle. Die sind hier vor Ort im JA, also JA Hotel Resorts untergebracht, wie ich erfahren habe. Mal schauen, ob ich gegebenenfalls ein paar private Dinge einfangen kann. Da bin ich natürlich besonders hinterher. Auch Lifestyle- und Society-Bilder. Möglicherweise der ein oder andere Promi hier in unserem Hotel ist, habe ich von der Managerin erfahren in diesen Tagen, Ralf Schumacher mit seinem Sohn, der hier ein paar Runden dreht in Abu Dhabi. Ich hoffe, ich bekomme den auch noch vor meine Linse und würde auch solche Infos gerne an euch weitergeben.
Wenn du nochmal auf gestern zurückblickst, du sagst es schon, du hattest mit Tommy Fleetwood einen kleinen Plausch, er hat dir ein Autogramm gegeben, der ist super drauf, jetzt zum Saisonstart schon wieder, der hat im Grunde da weitergemacht, wo er Ende letzten Jahres aufgehört hat.
Ja, Tommy Fleetwood, ich war ja auch dem Falcon-Pokal sehr, sehr nah, hab da Nahaufnahmen von machen können. Tommy Fleetwood, frisch eingraviert in der oberen Zeile des neuen Blocks, auf dem letztendlich die Gewinner eingraviert werden. Martin Keimer ist ja dort auch zweimal verewigt bislang. Tommy Fleetwood ist jetzt auf der neuen Seite, die für ihn quasi angelegt wurde, in 2017 und 2018 angelegt. Alleine die Runde, ich sag jetzt mal, mit den Weltklasse-Spielern vor ihm, so letztendlich zu beenden, mit einem Birdie-Feuerwerk, einen Bogey hat er, glaube ich, gespielt, ist natürlich überragend. Und ich fand sein freudiges, aber dennoch bescheidenes Auftreten nach der Runde überragend. Er hat sich wunderbar fotografieren lassen mit den ganzen Helferinnen und Helfern, die sich auch super bemüht haben, die alle total freundlich waren. Also Tommy Fleetwood ist für mich ein Mega-Champion, menschlich sehr, sehr nahbar, super freundlich. Sieht natürlich auch noch mega aus mit seinen Haaren, mit seiner Kappe. Ist eigentlich für mich einer der besten Typen in der gesamten Golfszene.
Hast du von Ross Fischer gestern noch was mitgekriegt? Der war natürlich sehr enttäuscht, dass es für ihn am Ende nicht geklappt hat, aber unheimlich fair auch in seiner Äußerung dann nach dem Turnier gesagt, also wenn einer das verdient hat, dann Tommy Fleetwood, der hat einfach super gespielt.
Ja, also Ross Fischer habe ich natürlich auch gesehen, habe auch einige Bilder von ihm. Er wurde ja im Rahmen der großen Siegerehrung auch noch geehrt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für die meisten Birdies während der gesamten Woche. Und ich denke, er hat sportlich gesehen, er hat halt die Niederlage letztendlich einstecken müssen, aber das ist ja das, was ich so besonders finde. Es gibt auch ein Twitter-Video, also Twitter-Foto von Tommy Fleetwood heute hier in der 360-Grad-Sportzeitung. Wurde der Tweet des Tages letztendlich, als Rory McIlroy zum Beispiel Tommy Fleetwood im Spielerbereich herzlich umarmt und ihn gratuliert. Ich denke, da ist hier niemand auf jemanden anders neidisch. Die Jungs sind alle nur froh, dass es hier in so einer Atmosphäre ihren Job ausüben können. Also da ist Fairness oberstes Gebot und die Glückwünsche sind auch komplett ehrlich gemeint. Und das hat auch der Spieler ausgestrahlt auf mich.
Das ist sowieso das Schöne in der Golfszene. Die sind alle sehr eng miteinander verbunden. Jetzt hat sich in der letzten Woche so in der Diskussion beim Golf Channel so die Richtung ergeben, dass gesagt wurde, es fehlt, die sind alle zu nett zueinander, es fehlt so eine richtige Rivalität in Sachen Golf, wie es vielleicht früher mal Phil Mickelson und Tiger Woods waren, die ja mittlerweile ziemlich altersmilde geworden sind, oder wie es eben auch aus anderen Sportarten bekannt ist, Björn Borg und John McEnroe aus dem Tennis von ganz früher. Würdest du sagen, man braucht so zwei, die sich überhaupt nicht ausstehen können, um richtig Feuer in die Sache zu kriegen? Oder würdest du das eher entspannt sehen und sagen, nö, eigentlich ist das vielleicht so viel schöner, dass alle sich irgendwo mögen und sehr, sehr fair und nett miteinander umgehen?
Sekunde. So, da bin ich wieder. Also genau das gefällt mir ja sehr, sehr gut, dass die Jungs sehr harmonisch und freundlich miteinander umgehen. Ich denke, das ist auch das, was ein Publikum sehen will. Also Aggressivität oder im Grunde genommen Anfeindungen hier auf dem Platz, die sind einfach nicht gegeben. Ich komme jetzt mal auf Andrew Johnson, der natürlich aussieht wie so ein Bulle, the biggest Andrew. Der wurde gestern mehr gefeiert als alle anderen, als der auf der 18 ankam. Das ist ja eigentlich so ein Typ, der nach außen hin vielleicht das möglicherweise ausstrahlt, was du gerade angesprochen hast. Aber wenn man ihn dann ansieht, auch wenn ich ihn fotografiere mit einem großen Objektiv, wie nett er dann ist, wenn ihm ein guter Putt gelungen ist, wie herzlich er sich beim Publikum bedankt, wenn die ihm also letztendlich freudestrahlend zuwinken. Das ist schon super cool und ich finde das einfach viel besser, als wenn hier irgendwelche Neidsituationen aufkommen. Ich finde, das hat der Golfsport nicht verdient. Mir persönlich geht's ja auch auf dem Green oder bei Turnieren. Ich habe jetzt mal längere Zeit nicht gespielt, aber das hier motiviert mich natürlich wieder, um frühzeitig in die Golfsaison zu starten. ich finde es ja auch viel schöner, wenn ich angenehme Mitspieler habe innerhalb eines Turniers oder auf einer Golfrunde, als wenn ich da irgendjemanden habe, über den ich mich aufregen muss. Das ist ja verständlich.
Und diese angenehme Stimmung wird Uwe Ehrensmann für uns weiter einfangen. Dann in Dubai, jetzt in dieser Woche für meinsportradio.de und golfpost.de, ist Uwe vor Ort und wird sich bei uns melden. Bei unserem Programm gibt es in den nächsten Tagen dann weitere Updates zu diesem Event. Uwe, vielen Dank.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Die Career Builder Challenge auf der PGA Tour. Unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Ja, und die Karriere von John Rahm, die hat eigentlich schon Form angenommen, schon im letzten Jahr. Der braucht eigentlich gar keine Career Builder Challenge. Der ist einfach angekommen vorne und auch bei diesem Turnier wieder ganz vorne gelandet. Sein zweiter Titel auf der PGA Tour. John Rahm mit minus 22 vor Andrew Landry, der die gleichen Score wie Rahm am Ende vorzuweisen hatte, aber die beiden haben sich's im Playoff richtig gegeben. Es wurde am vierten Extraloch letztlich entschieden, wer von beiden die Nase vorn haben würde. Und da hat sich, kann man sagen, die Erfahrung durchgesetzt. Nee, so richtig erfahren sind die beide eigentlich von ihren Jahren auf der PGA Tour noch nicht. Fragen wir mal unsere Kollegin Desiree Wolf. Desiree, was hat sich denn am Ende durchgesetzt? Landry ja auch erst in seinem zweiten PGA Tour Jahr.
Ja, am Ende hat sich John Rahm tatsächlich durchgesetzt. John Rahm, Trademark, Gesamtpaket, würde ich mal sagen. Der Junge ist einfach richtig gut drauf. Das macht so Spaß, da zuzuschauen. Und ja, also da ist es, glaube ich, dann schwierig für jemanden wie Andrew Landry, der wirklich super gespielt hat, der dieses Playoff ja noch erzwungen hat. Rahm war ja schon im Clubhaus und er folgte dann ihm nach. Und dann spielst du Loch um Loch hinterher, spielst Playoff Loch 1, 2, 3 und bist dran und die schenken sich nichts irgendwie. Und dann steht aber halt Rahm über einem Putt, der nun definitiv nicht so schwierig aussah für den Außenstehenden, aber halt gar nicht so einfach war und auch viel zu lang, um garantiert drin zu sein, und macht den dann halt rein. Und das ist ja genau diese Nuance, die dann über den Gewinn des Playoffs entscheidet. Und bei Rahm muss man noch dazu sagen, ich unterstelle ihm halt einfach A, ein sehr, sehr gutes Nervenkostüm, und B, ist er halt auch so eine, ja, wie soll man sagen, also ich würde ihm nicht in einem Playoff begegnen wollen. Dadurch, dass er halt so eine Winner-Mentalität auch hat und so ein überzeugender Typ ist und so ein, also Brummer nicht optisch, sondern Brummer so ein bisschen, einfach so ein echt ein Paket ist, was du erstmal niederringen musst, ist es, glaube ich, für jeden schwierig, gegen Rahm im Playoff zu spielen. Und insofern, Landry hat das super mitgehalten, aber dann letztendlich musste er ihm dann halt dann doch den Gewinn zugestehen. Und das katapultiert Rahm jetzt natürlich schon langsam in eine äußerst klare Favoritenstellung, die er jetzt dann demnächst überall hat, weil es einfach so richtig läuft bei ihm.
Ja, Nummer 2 in der Weltrangliste ist er jetzt nämlich auch. Also da hat es auch einen Sprung nach oben gemacht. Der gute Mann ist also weiterhin absolut on fire. Und wir hatten ja in unserer Vorberichterstattung zu der Career Builder Challenge den Ansatz von John Rahm nochmal charakterisiert und vor allen Dingen im Vergleich zu Phil Mickelson mal gesetzt. Der eine mit dem Bauchgefühl und dem wenig Nachdenken, eher so Instinktspieler, und der andere, der analysiert sich ja fast schon zu Tode. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, zu Tode, das klingt dann auch immer böse, aber der sportliche Tod, zumindest der hat Phil Mickelson ja bei diesem Turnier leider ereilt.
Ja, das muss man dann leider so formulieren. Es ist, denke ich, wenn es läuft, schwierig, so einen Instinktspieler wie John Rahm zu übertrumpfen mit einer Herangehensweise, wie sie Phil Mickelson hat. Die hat ihm schon sehr, sehr viele Siege eingebracht, und es ist ein Weltklasse-Spieler, und natürlich gibt es andere Spieler, die ähnlich ticken und die auch genau berechnen und Einflussfaktoren aufnehmen und alles. Aber du hast halt immer die Gefahr, dass du zu verkopft reagierst dann, und dass du, also es ist die leichtere oder die einfachere oder besser laufende Variante, wenn du Instinktspieler bist und das funktioniert. Wenn du allerdings, und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, wenn du allerdings so wie John Rahm das Ganze so mehr aus dem Bauch raus machst und mehr nach Instinkt machst und das nicht mehr funktioniert, dann hast du das Problem, dass du natürlich die Skills auch nicht hast, dich da sofort zu analysieren und das Ganze sofort irgendwie eine Einschätzung zu unterziehen. Also das gibt's in anderen Bereichen auch, dass du einfach wirklich, wenn's läuft, läuft super. Aber wehe, du kommst von diesem Weg mal ab. Ich wünsche mir auf gar keinen Fall, dass John Rahm das passiert. Phil Mickelson hat jedenfalls seine Fähigkeit zu berechnen, zu analysieren und auch sich selbst einzuschätzen, das halt nun dann doch nicht wirklich weitergeholfen. Er hatte die 74 am dritten Turniertag. Wir müssen vielleicht kurz nachschieben, dass der Cut nach 3 Tagen war, weil wir bei der Career Builder Challenge tatsächlich auf 3 Plätzen spielen, über 3 Tage hinweg, Donnerstag bis Samstag, und dann die Finalrunde ist dann eben auf einem der 3, nämlich auf dem Stadium Course, und da müssen dann alle rüber. Und insofern hat Phil Mickelson sich das mit dem Turnier Samstag dann vergeben, hat den Cut dann nach 3 Tagen verpasst mit einem Ergebnis von insgesamt -4, und ja, da ist halt Phil the Thrill, weißt du, guckst du an, Back 9, Birdie, Bogey, Birdie, Double Bogey, Paar, Birdie. Das sieht spektakulär aus, aber bringt halt unterm Strich nicht das Riesenergebnis. Und insofern ist es dann halt schwierig. Und auf der Frontline vom Schlusstag hat er sowieso nur 2 Bogies gespielt. Also Phil Mickelson ist noch nicht da, wo er hin möchte. Hatte, glaube ich, seine Momente, wenn man das so sagen darf. Also er hatte es schon sehr überzeugende Phasen in seinem Spiel, aber halt nicht die Konstanz, es durchzuziehen, und definitiv nicht das Niveau im Moment, ist ja eine Momentaufnahme, um an so einen Young Gun wie John Rahm ranzureichen, der halt nun wirklich, also der hat auch, muss ich sagen, bei dem Turnier also ein paar Sachen gespielt, wo ich sage, das ist auch das Beste, was ich jemals von ihm gesehen habe. Also da waren schon wirklich super Abschnitte dabei, entsprechend auch das Ergebnis, und dann sich den Sieg noch im Playoff zu holen, ist natürlich einfach, man würde sagen, eine coole Sache.
Und John Rahm hat auch ganz cool in der Pressekonferenz hinterher reagiert, hat gesagt, ich habe in diesem Jahr bisher nur gegen Superman verloren, meinte damit Dustin Johnson, obwohl der ja super jetzt bei seinem 2. Turnierstart in Abu Dhabi nicht unbedingt war, aber natürlich beim Start bei der beim Tournament of Champions, da hat er richtig, richtig abgeliefert. Phil Mickelson, wenn wir da nochmal kurz bleiben, wir sagten, dieser verkopfte Ansatz, ein bisschen bezeichnet ist vielleicht im Grunde, dass er seinen letzten Turniersieg 2013 bei The Open gefeiert hat, nachdem er auf einer Schlussrunde wirklich komplett Harakiri gespielt hat. Da hat er nicht viel analysiert. Da hat er, glaube ich, eher, da hat er den Instinkt walten lassen.
Den er ja auch hat. Also ich will jetzt das nicht irgendwie falsch rüberkommen lassen und sagen, irgendwie Phil Mickelson braucht einen Taschenrechner, wenn er auf die Runde geht oder so. Also natürlich, ich meine, der hat Instinkt, ist bei ihm ein unfassbares Ballgefühl auch. Also das ist ja, also das kam jetzt, glaube ich, so ein bisschen falsch rüber in meiner Beschreibung. Phil Mickelson hat natürlich durchaus auch Bauchgefühl und hat, wie gesagt, Ballgefühl mehr als viele, viele andere auf dieser Tour. Und ja, es ist vielleicht wirklich eine Frage, kann er das so ein bisschen loslassen? Ich habe bei ihm immer das Gefühl, wenn ich ihn so sehe, dass er immer was probieren möchte. Das ist hat sich ja in quasi in übertriebener Art und Weise in seiner Putter Auswahl eine Zeit lang geäußert, wo er permanent auch die Putter gewechselt hat, wo ich mir gedacht habe, das kann gar nicht gehen. Natürlich wechselst du mal Equipment und natürlich ist es ein sinnvoller Impuls, mal irgendwie da das Gerät zu wechseln, aber das war ja so panisch fast schon, wo du sagst, warum denn jetzt schon wieder? Das kann nicht nur am Putter liegen, du musst dich selber doch wieder da irgendwie in den Touch bringen. Und dieses Rumprobieren ist halt so charakteristisch für ihn. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass er dann tatsächlich auf der Runde zu viel probiert, zu viel noch anders machen möchte, zu viel noch verbessern möchte, zu viel überlegt, jetzt könnte ich vielleicht, wenn ich das und das, dann könnte ich das und das machen. Und das ist das, was jetzt wieder zurückführt zu unserer Analyse, dass es eben so ein bisschen verkopft manchmal wirkt. Und ich glaube, dass Phil Mickelson, wenn der sich einfach mal locker machen würde, und das ist natürlich jetzt wirklich dreist und das anmaßend von mir gesagt, aber wenn er das komplett mal abschalten würde, wäre es wahrscheinlich tatsächlich seinem Spiel nicht unbedingt unzuträglich. Ja. Aber er geht seinen Weg, wie er seinen Weg gehen muss. Also da kann man natürlich auch nichts dran ändern. Da kann auch der Caddy nicht viel dran ändern. Und Man muss dann noch einen Faktor tatsächlich in die Besprechung mit reinbringen, der jetzt auch nicht schmeichelhaft ist. Aber es ist jetzt halt auch nur mal so, dass Phil Mickelson nicht mehr der Jüngste ist. Ja. Also du hast natürlich eine ganz andere körperliche und auch mentale noch Voraussetzungen bei John Rahm, der da Anfang 20 ist und da alles gerade abräumt und am kompletten Start eine Riesenkarriere ist. Phil Mickelson hat einfach auch schon viel erlebt und egal wie erfolgreich du warst, egal wie viele Siege du da eingefahren hast und wie viele Duelle du mit Tiger Woods hattest und zum Teil auch gewonnen hast, du wirst irgendwann nicht mehr belastbarer. Und das ist, ich finde, man sieht ihm an, dass jetzt so langsam ein bisschen, so ein bisschen Alterserscheinungen in Anführungszeichen kommen, die sich jetzt darin äußern, dass es vielleicht auch nicht mehr so einfach ist, sich dann ganz auf Spur zu bringen und mental komplett entspannt zu sein, weil du halt immer noch das und das möchtest. Phil Mickelson ist auf gar keinen Fall einer der Spieler, vielleicht können wir es damit abschließend irgendwie besprochen haben, wie es ja doch einige auf der amerikanischen Tour gibt, die so ein bisschen die Generation noch sind. Ja, also jetzt spiele ich hier und ich habe total Spaß, ich verdiene auch ausreichend Geld mit diesem Sport. Und das passt schon, das ist okay. Das ist er auf gar keinen Fall. Er will immer was erreichen, er will immer irgendwie sich verbessern und er will immer jetzt noch mit den Jungen mithalten und er will natürlich Ryder Cup spielen und alles. Und das ist vielleicht das, was ihn dann letztendlich auch ein bisschen unentspannt macht und manchmal auch blockiert. Zumindest hat es bei der Career Builder Challenge nicht funktioniert.
Dafür hat es für John Rahm funktioniert in 19 Monaten. Von Nummer 776 in der Welt auf Position 2. Auch das muss man erstmal nachmachen. Ganz kurz zum Abschluss unseres PGA-Tour-Takes noch auf die Situation der beiden Deutschen eingegangen. Alex Schelker, geteilter 50. die Serie am Ende geworden. Der hatte mit einer 66 eröffnet, dann eine 70, eine 71 und noch eine 71. Hinten raus stark nachgelassen.
Ja. Also es ist ja nicht ganz furchtbar schlecht. Es sind keine so Totalaussetzer bei ihm jetzt drin gewesen, aber einfach nicht gut genug. Also praktisch in jeder Runde, also außer der Anfangsrunde, die 66 war toll, die war super, die war ein guter Ausgangspunkt, aber alle drei Runden danach waren einfach ein paar Schläge nicht gut genug. Das hochgerechnet reicht halt, dass du dann bis auf Platz 50 zurückfällst. Also ja, ist kein Beinbruch, aber war jetzt einfach nicht so doll.
Stefan Jäger am Cut gescheitert, 71, 73, 76, verbuchen wir mal als Erfahrung.
Ja, muss man vielleicht auch einfach. Also die 76 ist halt dann natürlich viel zu viel gewesen, aber er war jetzt auch letztendlich in den anderen beiden Runden wirklich, also nie unter der 70, wie jeder unschwer ausrechnen kann. Es ist jetzt, also das ist kein Turnier, wo du so als kompletter Neuling zwingend unbedingt vorne liegen musst. Und ich würde es tatsächlich unter Erfahrung für ihn verbuchen. Jetzt hat er das mal mitgemacht. Auch wir hatten das schon angesprochen. Auch diese Platzwechsel sind schwierig, wenn du drei Tage lang auf drei verschiedenen Plätzen spielst. Und entsprechend hat ihm das jetzt irgendwie nicht gut getan. Und die 76 vom Samstag war halt leider jetzt auch kein guter Abschluss.
Und gerade der Stadium-Kurs, hatten wir ja schon gesagt, der ist dann doch sehr einschüchternd und eigentlich der schwerste Platz, den es momentan auf der PGA-Tour überhaupt gibt. Ja, so sieht's aus im Golf in dieser Woche. Desiree, das war unsere Zusammenfassung. Ich sag vielen Dank.
Gerne.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.